Unser heutiger Gast bei Behind the Sea ist Dr. Stefan Borchers. Stefan ist Group CFO bei Weiland und Weiland ist der größte Heizungshersteller der Welt und macht damit unsere Häuser warm. Vielleicht habt ihr das Markenzeichen, den Hasen, um den es auch gleich nochmal im Podcast geht, schon mal gesehen auf einer Wärmepumpe, auf einer Heizung oder sogar auf einem Truck, der draußen rumfährt. Ja, wie Stefan überhaupt ins C-Level gekommen ist, über diverse Finanzrollen, in der Bankkaufmannlehre, in einem Studium und dann später auch eine Rolle bei Bayer und ja, auch anderen CFO-Funktionen, die er vorher hatte, das gibt's gleich im Podcast. Diese Episode ist auch besonders, denn ich habe sie gemeinsam mit meiner Kollegin Britta Hayes aufgenommen, die ihr auch gleich dann am Anfang natürlich hören werdet. Sie hat den Kontakt hergestellt und deswegen haben wir gesagt, lass uns doch gleich zu dritt sprechen. Wir durften eine kleine Tour durch das Testcenter machen. Das habe ich auch sehr, sehr genossen. Ich freue mich ja immer, wenn ich meinen Podcast-Gästen auch mal über die Schulter gucken darf. Das alles gleich im Podcast. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn zum Schluss gibt es wie immer die Tipps von Stefan. Wie kommt man ins C-Level? Was muss man mitbringen für Charaktereigenschaften? Er ist jemand, der sehr ehrlich ist. Ich habe ihn als sehr integre Person wahrgenommen. Er hat uns ehrliches, differenziertes Feedback auch neben der Aufnahme gegeben. Und das weiß ich zu schätzen. Also ab zurück zum Podcast. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Stefan, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke Franz. Schön, dass du hier bei uns bist in Remscheid.
Stimmt, wir sind ja heute zu Gast und die Episode kommt eigentlich nur zustande, weil Britta auch dabei ist. Britta, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Franz, dass ich dabei sein darf und dass ich heute hospitieren darf bei dir. Ich meine, du hast einen super erfolgreichen Podcast. Jemand, der das vielleicht gar nicht weiß, ich meine, viele hören die Episoden, aber weiß gar nicht, wie viel Franz eigentlich dafür unterwegs ist. Der ist nämlich irgendwie jede Woche für so einen Podcast für mindestens ein bis zwei, die du pro Woche produzierst, wenn man das so sagen kann. Und das ist Wahnsinn, was du da an Arbeit reinsteckst und wie erfolgreich der mittlerweile ist. Und da bin ich schon als Kollegin echt stolz, auch was du da machst.
Sehr gut, das freut mich. Und nur dank dir ist natürlich jetzt Stefan auch da. Deswegen haben wir hier so eine coole Dreier-Episode. Freut mich natürlich auch an alle, die zuhören. Ist natürlich immer die Frage, wollt ihr neue Formate? Wenn ihr solche Dreier-Episoden zum Beispiel auch gut findet, dann schreibt uns das gerne mal und lasst uns das entweder in den Bewertungen oder in den Kommentaren wissen. Da weiß ich immer sozusagen, wie wir dann auch in Zukunft das Format noch ein bisschen gestalten können. Stefan, fangen wir mal an. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist und was du machst und dann geh mal so langsam in die Themen rein. Wir hatten ja gerade hier schon einen Rundgang bei euch, super spannend. Schieß los.
Ja, gerne. Danke, Franz. Ja, mein Name ist Stefan Borchers. Ich bin Geschäftsführer bei Weiland, bei der Weiland Group. Wie es genau heißt, Geschäftsführer Finanzen und Dienstleistungen.
Okay.
Darunter fällt einmal die klassische CFO-Rolle, Treasury, Accounting, Controlling. Ich bin aber auch global für Legal und Compliance zuständig. Auch das Real Estate Management, also das Gebäudemanagement weltweit. Und was ich auch unglaublich spannend finde, ist das Thema HR. Bin auch global für HR zuständig und in der Rolle auch Arbeitsdirektor in Deutschland. Und das ist wirklich eine Themenbandbreite, die mir unheimlich viel Spaß macht.
Total. Ja, ich bin hier gerade hergefahren und habe auf der Seitenspur schon einen Weiland-LKW gesehen. Das ist super prägnant. Man erkennt die Farbe sofort und man erkennt den Hasen. Da musst du uns natürlich gleich noch ein bisschen dann auch was dazu erzählen. Weiland kennen, glaube ich, Endkonsumenten schon, aber nur, wenn sie genau hinschauen. Deswegen würde ich schon sagen, macht die Frage Sinn, was macht Weiland eigentlich, obwohl ihr ja echt groß seid und wahnsinnig, sag ich mal, schon breit vertreten seid. Aber geht da doch nochmal drauf ein, sag uns, was Weiland genau macht und dann arbeiten wir uns das ein bisschen.
Ja, sehr gerne. Ist halt, wie gesagt, kein Konsumgut. Mhm. Also viele, die man fragt, was hast du für eine Heizung im Keller oder im Dachgeschoss, wissen gar nicht, welche Marke sie haben. Deswegen werden wir uns ja eben auch schon kurz unterhalten, ist unser Hauptkunde und auch unsere Target Group eher der Installateur, der Hausentwickler, weil das die Entscheider sind. Aber ich freue mich natürlich, dass ich hier auch dann zu Endkonsumenten sprechen kann, hier heute im Podcast. Ja, was machen wir? Wir sind hier, wie du sagtest, im Remscheid. Das liegt so, wer das nicht weiß, so Wuppertal, Köln, Düsseldorf in dem Kreis. Im Bergischen Land, für die Bodenständigkeit bekannt. Ich würde aber jetzt mal eine Ausnahme von machen. Also wir sind der größte Heizungshersteller der Welt. Es gibt kein Unternehmen, das mehr Heizungen produziert als wir. Mhm. Und wie gesagt, du hast ja schon das Logo angesprochen, der Weiland-Hase. Eine tolle Marke, starke Marke, sehr alte Marke. Und das ist tatsächlich auch der Osterhase. Okay. Den unser Firmengründer Johann Weiland in der Wochenzeitschrift gesehen hatte und das prägnant fand und sich dann die Markenrechte damals gesichert hat. Und okay. Das ist also, der sah damals noch anders aus, wirklich wie ein Osterhase. Dann ist er über die Jahre abstrakter geworden. Man muss ja eine Markenpflege auch machen. Aber das ist wirklich der Osterhase. Du hast gefragt, was machen wir? Mhm. Man kann ganz einfach sagen, wir machen Wasser warm und Wasser heiß. Okay. Heiß. Und zwar einmal Wasser zum Waschen, zum Duschen im offenen Kreislauf und im geschlossenen Kreislauf, um zu heizen.
Okay.
Und wir kommen von der klassischen Gasheizung. Das ist natürlich das, was uns groß gemacht hat. Aber unser klares Ziel ist die Transformation zur Wärmepumpe. Wir sind ja eben gemeinsam durch unser Technologiezentrum hier in Remscheid gegangen. Wir investieren da sehr viel in die Wärmepumpe. Und das finde ich auch wirklich toll, hier Teil dieser Transformation zu sein. Vielleicht noch ein Wort auch zur Wärmepumpe, weil das ging ja gerade auch im letzten Jahr viel durch die Presse, auch die Positionierung, hat man als deutsches Unternehmen eine Chance im Wärmepumpensegment. Wir sind der drittgrößte Wärmepumpenhersteller in Europa, um das klar zu sagen. Und von der Größenordnung ein Gefühl zu kriegen, wir machen über 3 Milliarden Umsatz mit 16.000 Beschäftigten. Was uns auch auszeichnet, ist, wir haben über 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind zugegebenermaßen meistens dann doch Mitarbeiter im Bereich Service, also der klassische Servicetechniker, der für eine Heizungsreparatur kommt. Damit sind wir wirklich die größte Serviceeinheit am Markt. Das ist auch, finde ich, etwas, was für uns ein USP ist.
Das heißt, jeder kann jetzt mal aufstehen und gucken, ob er eine Weiland zu Hause hat und ob er den Hase sieht. Ich habe vorhin gesehen, der ist tatsächlich auch auf den Geräten drauf. Ist er auf allen drauf? Findet man den?
Der ist auf allen drauf, den findet man auch und die Marke pflegen wir auch. Mhm. Was aber auch vielleicht spannend ist für Kunden in Deutschland, wir haben 8 Marken weltweit. Wir sind in Deutschland nur mit einer Marke unterwegs, aber wir haben auch ganz starke andere Marken, also im Spanien, Italien, Frankreich unter Sonio Deval. In der Türkei haben wir eine eigene Marke und in den meisten Ländern haben wir auch eine Zwei-Marken-Strategie dann, wo wir uns auch unterschiedlich positionieren können.
Mhm, okay. Du hattest gesagt, HR, Real Estate, Legal, Compliance und die klassischen Finance-Funktionen sind bei dir, oder?
Ja, das ist richtig.
Wie ist das restliche C-Level bei Weiland dann noch? Also wie viele seid in Summe?
Wir sind 4 Geschäftsführer. Mhm. Wir haben einen CEO, eine klassische CEO-Funktion, wo dann aber auch Audit angesiedelt ist, Communications, Strategie, IT. Mhm. Wir haben einen Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb. Wir haben einen Geschäftsführer, wir nennen das Industrial, also für alle technischen Aspekte CTO und eben meine Rolle für Finanzen und die konzerninternen Dienstleistungen.
Mhm. Das ist ein sehr anschauliches, schönes Produkt. Ich glaube, die Leute wissen jetzt, was ihr macht und wo du sozusagen herkommst. Ihr macht sozusagen das Haus warm, ne? Könnte man so sagen.
Das ist so, ja.
Insofern ist das immer ganz gut, wenn man das im Podcast mal hat. Ich bin ja ein großer Fan von den Firmen, die man vielleicht nicht so kennt, die nicht so flashy sind, aber die natürlich die Sachen, die man täglich hat, irgendwie halt berühren oder sogar zur Verfügung stellen. Sprich, an alle, die jetzt den Podcast hören, die wissen dann im Nachgang zumindest schon mal eine Person, die da mit dahinter steckt. Aber wir haben ja gehört, es sind in Summe 16.000. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wird man denn CFO bei Weiland eigentlich? Also wie bist du ins C-Level gekommen, ist die eine Frage. Und dann natürlich auch die Frage, wie bist du zu Weiland gekommen? Und was uns immer interessiert ist, fang gerne so früh wie möglich an, um die Story zu verstehen und nenn gerne alle Meilensteine und auch so wichtige Personen, die sozusagen dich ins C-Level gebracht haben.
Gut, das war natürlich ein längerer Weg und ein bisschen Fortune braucht man natürlich auch. Ist meine Traumposition, auf der ich bin, macht unheimlich viel Spaß. Und das war auch etwas, was ich immer werden wollte in dem Bereich. Ich habe eine klassische Ausbildung durchlaufen. Also wenn du fragst, fang möglichst früh an.
Auf jeden Fall.
Schon mit als Bankkaufmann, also gelernter Bankkaufmann, BWL studiert, am Controlling-Lehrstuhl an der TU Braunschweig promoviert. wird. Das war so von der Ausbildung her wirklich klassisch und damals ist auch 20 Jahre her inzwischen typisch. Ich habe mich dann relativ früh dafür interessiert, die Laufbahn so zu nehmen und habe mir dann noch immer überlegt, tatsächlich in Schritten, wie kommt man da hin und was brauche ich dafür.
Also wusstest du schon früh, dass du ins C-Level möchtest? Oder wann war so der erste Zeitpunkt, wo du gesagt hast, oh, ich würde schon gerne mal Geschäftsführer oder halt C-Level Manager werden?
Tatsächlich so während meiner Promotionszeit an der TU Braunschweig, weil da haben wir viele Praxisprojekte gemacht. Ne? TU ist ja auch sehr, sehr praxisnah. Wir hatten viele Projekte dort auch mit mittelständischen Unternehmen der Region und das hat mir immer viel Spaß gemacht, auch da der Austausch. Und da ist das so gekommen, das wäre etwas, was mir auch Spaß machen würde im CFO-Bereich gerade auch. Und dann als wichtigster Schritt würde ich jetzt sagen, ich war dann viele Jahre im Bayer-Konzern tätig, in Summe 10. Und die Position, die mich dann auch auf die jetzige Position gut vorbereitet hat, ich war dann als Expat, CFO einer größeren Region. Mhm. Ich bin da mit der ganzen Familie 2007 bis 2009 waren wir in Buenos Aires in Argentinien und war da CFO für die Region Cono Sur. Das ist so das südliche Südamerika, da gehört Argentinien zu, Bolivien, Paraguay, Uruguay und Chile, 5 Länder. Und das war super spannend.
Okay. Wie hat sich das also ergeben im Sinne von, weil oftmals, wenn Leute hier zu Gast sind, die sagen, ja, es wurde die erste C-Level-Rolle, die sie hatten, war im Ausland. Ich glaube, früher war es auch ein Grundkriterium, dass man internationale, Management-Erfahrung gesammelt hat. Aber oftmals sind das auch schwierige Standorte und natürlich Situationen, wo jetzt nicht jeder sagt, okay, ich gehe jetzt nach Buenos Aires, ne, nimm die Kinder mit und macht ja nichts.
Klar, für mich war das eine ganz tolle Zeit. Mhm. Natürlich ist, was Sicherheit angeht, das ist natürlich viele etwas, was in Südamerika einige abschreckt. Und wir haben da auch bewacht gewohnt und das ein oder andere Sicherheitserlebnis hatten wir da ja auch. Aber ich fand, es war eine super tolle Erfahrung. Die Länder sehr unterschiedlich, also Argentinien, Bolivien, super unterschiedliche Länder. Und ich sage immer, wir hatten hohe Inflation, 40%, hohe Zinssätze, teilweise auch über 40%, Staatseingriffe, Devisenrestriktionen. Wenn du in so einem Umfeld als CFO gearbeitet hast, dann schreckt dich so viel auch nicht mehr im Finanzumfeld. Also das macht dann schon schussfest. Und das war eine tolle Zeit, da habe ich sehr, sehr viel gelernt.
Super, okay. Aber persönlich wolltest du schon zurück nach Deutschland oder so ganz auswandern wäre jetzt nicht auch nicht der.
Nee, das war ja, wie du sagtest, das war ja damals eine Voraussetzung, weil für mich war es kein Zwang, weil mir und meiner Familie das auch Spaß gemacht hat, ins Ausland zu gehen. Die Alternative wäre gewesen, dann alle 3 bis 5 Jahre in ein anderes Land zu gehen. Ne? Mhm. So war das ja damals in den Konzernen immer üblich. Ich hatte dann ein Angebot zurück in die Zentrale. Nach Leverkusen zu kommen. Das fand ich auch spannend. Das habe ich dann auch angenommen und habe dann dort 2 Jahre als Leiter Accounting für einen der 3 Geschäftsbereiche von Bayer gearbeitet. War ein Bereich mit 11 Milliarden Umsatz. Also da hat man natürlich dann alle Geschäftsvorfälle. Also von daher war das schon spannend. Aber wenn man einmal als CFO gearbeitet hat mit der ganzen Breite, dann fehlte mir natürlich so nach 2 Jahren, habe ich gesagt, jetzt nur in Anführungsstrichen Accounting und habe mich dann umgeschaut intern, vor allen Dingen aber auch ein bisschen extern, was der nächste Schritt wäre. Mhm. Und du hast einfach, wie bin ich hierher gekommen? Mhm. Und dann bin ich tatsächlich, das war jetzt eher Zufall, von einem Headhunter angesprochen worden, habe mir das angehört, fand das super spannend. Mhm. Und habe dann vor 13 Jahren, so lange ist das jetzt auch schon her, vor 13 Jahren bin ich als Group Finance Director dann zu Vineland gekommen. Mhm. Das war eine Ebene unter der Geschäftsführung. Ich war zuständig für Treasury, Accounting und Controlling. Mhm. Und das haben ja auch andere Konzerne, aber was ich auch hier bei Vineland toll finde, Controlling wird sehr breit definiert. Das ist also nicht nur das Konzerncontrolling. Ich hatte auch das Einkaufscontrolling, das Vertriebscontrolling, Entwicklungscontrolling, Werkscontrolling etc. unter mir, sodass ich da auch sehr stark in viele Projekte eingebunden wurde. Also das fand ich super spannend. Und ja, als dann mein Vorgänger, also der damalige CFO, nach vielen Jahren sich dann verabschiedet hat, da habe ich dann einfach mal meinen Hut in den Ring geworfen Und dann hat die Familie Weiland, also die heißen nicht mehr alle Weiland, aber eben Nachkommen vom Johann Weiland, auch mir das Vertrauen ausgesprochen. Das ist jetzt 7 Jahre her und es macht nach wie vor unheimlich viel Spaß hier an der Vorsitzung.
Ist immer noch 100% Familien.
Ist 100%. Also wir haben, schön, dass ihr dieses Jahr hier seid. Wir haben gerade vor einigen Wochen unsere 150-Jahr-Feier gehabt. Also Weiland ist 1874 gegründet. 150 Jahre der Hauptsitz hier in Remscheid und 150 Jahre in Familienhand der Familie Weiland. Und das ist etwas, was ich unglaublich toll finde, einen auch stolz macht und auch diese Atmosphäre als Familienunternehmen ausmacht.
Wir haben unten schon ein Bild gemacht vom 150 Britta und ich, haben wir gesehen, hängen so ein paar Pakete.
Ja,
sehr cool. Du hast vorher so nebenbei gesagt, ja, 11 Milliarden und es war Head of Accounting.
Ja.
Das ist ja, also Abteilungen sind ja quasi bei so großen Konzernen eigentlich riesige Firmen, selbst eigene Firmen. Merkt man da eigentlich so den Unterschied noch oder sind das einfach nur eine Null dran sozusagen, wenn man in so einer Rolle ist? Ist das irgendwann von der Psyche und vom eigenen Gefühl her, also ist man dann irgendwie abgehärtet oder so? Oder merkt man schon immer noch, dass man wesentlich größere Zahlen hat als jetzt zum Beispiel in einem Mittelstandunternehmen? Ne?
Ja, natürlich merkt man das ja nicht im täglichen Leben, weil ich dachte, die Arbeit und dem Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, der ist ja gleich. Ähnlich, aber es ist natürlich eine andere Größenordnung. Ich habe mich am Anfang noch ein paar Mal versprochen, ich habe immer von Milliarden geredet. Wir meinen Millionen.
Ach so.
Das ist so, aber von der Professionalität, und ich denke, das ist das Entscheidende, ist es kein Unterschied mehr.
Okay.
Wir sind hier und das ist auch das, wenn ich mit Wirtschaftsprüfern rede oder Beratern, wir sind hier, wenn ich beim Accounting bleibe, von der Professionalität her vergleichbar mit dem DAX-Unternehmen. Das war auch ein Anspruch, den ich hatte, als ich hier das übernommen habe.
Ja.
Also da merkt man es nicht mehr. Aber wir gucken natürlich vielleicht mehr auf den Euro als ein Großkonzern und als Familienunternehmen ohnehin.
Ja, klar. Also es ist schon beeindruckend, was man in 150 Jahren aufbauen kann. Ich bin vorhin ins falsche Tor reingefahren und dann hat mir die Dame gesagt, du musst mal einmal außen rum, habe ich vorhin erzählt. Und dann bin ich losgefahren und ich wusste nicht, wo außen rum ist, weil sie hat nicht aufgehört. Bin immer weiter geradeaus, dann kam irgendwann die Spur. Ist echt ein sehr, sehr großes Firmengelände, auch sehr schön. Und wir haben auch gelernt, es wird alles um das Zentralgebäude herum gebaut. Es ist immer mehr entstanden sozusagen.
Ja, wobei hier, das ist natürlich, wenn sich ein Standort über 150 Jahre entwickelt, so würde man ihn auf der grünen Wiese nicht mehr bauen. Ne?
Ja.
Deswegen ist es hier natürlich auch verwinkelt, weil das dann über Jahre gewachsen ist, hier der Standort. Und wir sind im Bergischen Land und hier geht es auch hoch und runter tatsächlich. Deswegen haben wir hier auch mit dem Gefälle zu kämpfen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch unser Werksgebäude ist mehrstufig. Wir produzieren da tatsächlich auf mehreren Ebenen.
Ja. Echt stark.
Jetzt klingt das ja total erfolgreich und du bist ja auch für viele sicherlich nicht nur hier, sondern auch natürlich auch in deinem persönlichen Umfeld so ein absolutes Vorbild. Was waren denn so deine Themen, wo du gesagt hast, Mensch, da bin ich auch mal hingefallen? Das war gar nicht so einfach, also ob es im Ausland war oder auch als du hier wieder hergekommen bist, auch das ist ja persönlich auch eine Herausforderung. Was sind da so die Themen, wo du gesagt hast, da habe ich manchmal schon echt gedacht, wie stehe ich jetzt wieder auf auch vielleicht?
Ja, klar. Also im Nachhinein sieht das immer alles perfekt aus. Da sind natürlich im echten Leben Stolpersteine drin. Große waren da nicht so. Ich habe tatsächlich einmal einen Jobwechsel gemacht, wo ich tatsächlich in der ersten Woche mein Bauchgefühl mir gesagt hatte, hier bist du falsch. Und das war ein ganz renommiertes, gutes Beratungsunternehmen. Und das passte dann aber nicht. Manchmal ist man ja dann auch zur falschen Zeit am falschen Ort oder in dem falschen Team. Mhm. Und dann habe ich in der zweiten Woche angefangen, Stellenanzeigen zu lesen. Damals war das ja auch noch tatsächlich in der FAZ, die Stellenanzeigen-Teil. Und war dann in der Probezeit weg. Und das war natürlich insofern auch eine gute Erfahrung, dass einmal natürlich der Wechsel dahin vielleicht auch ein bisschen mit jugendlicher Ungeduld verbunden war. Deswegen würde ich heute mir selber raten, dann überleg nochmal bei dem Wechsel etwas genauer. Aber die positive Erfahrung war, es gibt keine Einbahnstraßen im Leben, es gibt keine Sackgassen im Leben. Das ist auch so ein Motto von mir. Also weder privat noch beruflich, wenn du feststellst, das ist nicht der richtige Weg, dann ist Abbiegen oder Umkehren immer erlaubt. Dann wird man vielleicht mal angehupt. aber so was. Ich meine, das war die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und das ist auch die Empfehlung. Wenn man sieht, das passt jetzt nicht, dann wird es in der Regel auch nicht besser. Dann sollte man schnell den Weg wieder korrigieren. Von daher war das die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und eine andere Erfahrung ist, dass man, hätte eben gesagt, den Hut in den Ring wirft. Also das muss man auch wirklich aktiv machen. Also bei meiner ersten C-Level-Stelle, die Expat-Stelle, da war ich erst ein paar Jahre Abteilungsleitung dort und dann waren wir uns eigentlich einig, so der nächste Schritt wäre jetzt Ausland und dann habe ich gesagt, so jetzt wäre es aber langsam die Zeit und dann war ein sehr großes, eins der größten Länder mit Milliardenumsatz, da stand ein Wechsel an und dann bin ich hingegangen zu meinem damaligen Vorgesetzten und habe gesagt, das würde ich gerne machen. Ich habe das natürlich nicht gekriegt, weil er auch sagte, okay, jetzt als erster CFO-Job, jetzt war, glaube ich, das zweit- oder drittgrößte Land. Und es sind natürlich auch im Konzern, das ist auch eine gewisse Warteliste, weil viele sich dann hochgedient haben, auch über kleinere Länder und dann sind die jetzt auch mal dran, ein großes, schönes Land. Das heißt, aus heutiger Sicht hätte ich mir den Job auch nicht gegeben, aber dadurch war ich natürlich im Gespräch. Dadurch habe ich gezeigt, ich würde das wirklich machen. Ne? Einige sagen ja, sie würden es machen, wenn sie dann gefragt haben, machen sie es doch nicht, ins Ausland gehen. Und dann als das nächste größere Land, also jetzt hier die Region, mit ein paar hundert Millionen Euro dann anstand, da wurde ich dann gefragt. Also, weil das ist auch wirklich dann meine Empfehlung. Man muss dafür kämpfen und dann bin ich das auch geworden. Und auch bei meiner jetzigen Position habe ich dann ja auch meinen Hut in den Ring geworfen. Also, das kriegt man selten serviert und dann kommt ja auch, es gibt ja dann häufig auch mehrere Wettbewerber auf die Position. Deswegen ist da meine Empfehlung, muss man für kämpfen. Und wenn ich da noch kurz ausführen darf,
ja,
gerne.
Ich mag ja dann in solchen Fällen den Satz nicht so ganz, da hast du aber Glück gehabt.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Weil das ist genauso wie, du hast ja gut erzogene Kinder, da hast du aber Glück gehabt. Also wer Kinder hat, der weiß, dass gut erzogene Kinder harte Arbeit ist und nicht Glück. Und das ist, denke ich, ähnlich bei der Karriere, auch wenn man sicherlich ein bisschen Fortune braucht. Ich weiß ja, dass du Bayern-Fan bist, das ist dir auch schon im Podcast gesagt. Dann kennst du natürlich den Hermann Gerland.
Also nicht persönlich, aber ja.
Und der hat ja viele gute Sätze gesagt. Und mein Lieblingssatz von ihm ist, immer Glück ist Können.
Mhm.
Und das stimmt wirklich, immer Glück ist Können. Das ist so, wenn du ein glückliches Tor schießt, dann musst du halt ein paar Mal natürlich auch vors Tor kommen.
Mhm.
So ist das auch in der Karriere. Man muss dann auch gucken, dass man weiterkommt und dann hat man auch Glück und so kommt dann in Summe dann auch das weiter. Das ist für mich, denke ich, eine wichtige Botschaft.
Mhm. Bei den zwei Sachen, die du gerade gesagt hast, sind mir zwei Dinge eingefallen. Zum einen hast du ja gesagt eigentlich, so Erfolg ist kein Glück. Das ist auch so eins meiner Mottis, weil ich immer sage, man muss schon sehr viel dafür tun, um auch weiterzukommen. Und mir fällt da immer der Song von Contra K ein, obwohl ich jetzt kein Contra K-Fan bin, aber den Song ziemlich gut finde, weil es da auch um Erfolg ist kein Glück und es gibt eben Blut, Schweiß und Tränen. Und ich glaube, das gibst du sicherlich ja auch immer deinem Umfeld mit, dass man eben dieses Handwerkszeug auch braucht. Und das andere, was ich eben dazu gesagt hast, ich habe proaktiv meinen Hut in den Ring geworfen. Da musste ich irgendwie auch daran denken. Das eine ist ja, glaube ich, den Hut in den Ring zu werfen und im Gespräch dann zu sein. Aber vielleicht auch so ein Stück weit, tu Gutes und sprich darüber. Würdest du das so unterschreiben, dass das eben die Komponenten aus beiden ist? Also ich muss meinen Hut in den Ring werfen und gleichzeitig muss ich aber auch viel dafür tun und darüber sprechen, damit es andere überhaupt mitbekommen.
Ja, ein bisschen Selbstmarketing gehört natürlich auch dazu, aber ich glaube, da ist auch die Gefahr, dass das schnell künstlich wirkt. Also von daher, das war jetzt nie etwas, was ich so aktiv verfolgt habe, sondern dann eher, dass man durch Einsatz und Leistung überzeugt, als durch Marketing. Also das denke ich, ist da wichtiger. Und meine Erfahrung ist, wenn man Einsatz bringt, dann wird der auch gesehen. Das habe ich ganz selten erlebt, dass man dann überdurchschnittlichen Einsatz erbringt und das wird nicht gesehen. Das nicht. Also für mich ist da schon dieser Einsatz wichtig. Ich provoziere manchmal auch ganz gerne. Ich habe jetzt, und wir haben so ein Talentpool von Talenten. Da war ich neulich auf einer Veranstaltung und da habe ich auch gesagt, ihr seid nicht hier für euer Talent, sondern ihr seid hier für euren Willen, was fürs Unternehmen zu tun und euren Erfolgswillen. Mhm. Weil Talent haben viele, ne? Ich meine, das ist auch ein klassischer Spruch, dass man sagt, ja, Talent hilft natürlich, aber die richtig Guten, ob das Fußballer sind, Sportler, Unternehmer, die tun auch dann unheimlich viel dafür, trainieren unheimlich viel, um ihr Talent zu nutzen. Ne? Also das, finde ich, ist dann fast noch wichtiger als jetzt die reine Selbstvermarktung, weil das funktioniert nicht, wenn man nichts leistet.
Definitiv, nur in der Kombi natürlich.
Ja. Die meisten mit dem richtig viel Talent, die sind dann alle weg. Da gibt es ein paar richtig gute Trainer, die das auch schon oft gesagt haben. Unter anderem auch mein Basketballtrainer früher bei Bayern. Der hat auch gesagt, die mit dem meisten Talent, die sind irgendwann weg, weil die lernen das nicht, sich die Sachen hart zu erarbeiten. Und irgendwann sind alle gleich talentiert.
Ja.
Und dann gewinnt halt der natürlich als Erster in der Halle ist und als Letzter.
Das finde ich auch spannend. Werde ich dann beim nächsten Talentpool, kann ich das auch als Beispiel bringen.
Ja. Und die sehr talentiert sind, die sind meist, die hören alle auf, weil die dann irgendwann frustriert sind, wenn sie nämlich auch gleich talentierte Leute treffen. Super spannend. Kannst du uns noch ein bisschen, wir gehen gleich auch in deine Tipps und Learnings rein, da würde mich auch interessieren, wenn du so rückblickend dann zurückschaust, das ist ja auch immer das, auf was die Zuhörenden warten. Aber erzähl uns doch erstmal noch, was sind so die Top 2-3 Challenges in deiner aktuellen Rolle, die dich jetzt vielleicht, wir nehmen Ende 2024 auf, schauen jetzt auf 2025, die Leute hören das jetzt in frischen 2025 gestartet. Was siehst du als deine Challenges?
Ja. Also ich meine, die Heizungsbranche, die ist so spannend wie nie zuvor. Das sieht man ja, wenn man die Zeitung aufschlägt, ist ja momentan jeden Tag nach wie vor was über die Heizungsbranche drin. Das ist eine Transformation derzeit von fossilen Energie zu Strom, zu Wärmepumpen. Und unser Geschäft ist bei den ganzen wirtschaftlichen und politischen Einflüssen extrem volatil geworden. Das ist wirklich eine Herausforderung. Wir sind die letzten Jahre in einigen Bereichen, also teilweise zweistellig, teilweise hoch zweistellig gewachsen. Das ist für ein 150 Jahre altes Industrie- und Unternehmen natürlich eine Herausforderung. Mhm. Und jetzt, insbesondere in Deutschland, der Wärmepumpenmarkt, der Markt um 50% eingebrochen.
Ne? Mhm.
Und das ist natürlich für einen Großserienhersteller ein Wort, muss man ganz klar sagen. Das heißt, die letzten Jahre war mein Fokus eher auf Wachstumsfinanzierung. Jetzt dieses Jahr bei den Einbrüchen ist der Fokus auf Kostensparen, auch leider eben auch auf Personalabbau, weil bei -50% dann eben auch Marktnachfrage, müssen wir das auch in der Produktion anpassen. Das sind hier die Themen, die wir haben. Was mich da auch umtreibt, ist, dass gerade auch die wirtschaftlichen, politischen Einflüsse, dass wir hier auch in Deutschland eine sehr polemische Diskussion haben, was die Energiewende angeht und weniger faktenbasiert. Also von daher ist das auch etwas, was mich umtreibt, weil das natürlich auch die Prognose für uns unglaublich schwer macht. Wir sind ja eben durch unser Technologiezentrum gegangen, da habt ihr ja auch
total.
Unseren Testcenter-Leiter mit Fragen gelöchert. Deswegen, wenn ich darf, ich würde das einmal ein bisschen Fakten jetzt zu der Thematik reinbringen, ne? Weil Britta, du hattest ja auch gesagt, das ist ja spannend mit Wärmepumpen und dann kommen natürlich auch gleich die privaten Fragen, lohnt sich das für mich oder nicht? Kriege ich auch viel auf privaten Feiern natürlich die Fragen. Ich mache mal ganz runde Zahlen. Ich bin vielleicht ein bisschen atypisch für einen Finanzer. Ich mag nämlich eigentlich keine Nachkommastellen, weil die eher ablenken. Ich mache das jetzt mal mit ganz gerundeten Zahlen. Wenn man so ein Einfamilienhaus mit 160 Quadratmetern sich vorstellt und dann will ich heizen und Warmwasser haben mit der zentralen Heizung. Eine Ölheizung verursacht dann 9 Tonnen CO2 pro Jahr. Wenn du das mit einem Gasbrennwertkessel, diese Brennwerttechnik, das ist die aktuelle Technologie, so eine Gastherme machst, dann bist du bei 7 Tonnen CO2 pro Jahr. Also 9 Tonnen Gas, 9 Tonnen Öl, 7 Tonnen Gas. Was glaubt ihr mit einer Wärmepumpe?
Ich muss jetzt natürlich für die Zuhörenden falsch raten, weil ich habe vorhin auch falsch
gerechnet.
Also ich hätte wahrscheinlich so mit 6 gerechnet, wenn ich 9 gehört hätte.
Ja, und es sind 2. Öl, es sind 2 Tonnen, wenn es kein grüner Strom ist. Also dann, also 9 Tonnen Öl, 7 Tonnen Gas, 2 Tonnen die Wärmepumpe. Und woran liegt das? Also die Wärmepumpe entzieht der Umwelt Wärme. Das heißt, mit einem Kilowatt Strom kriege ich zwischen 4 und 5 Kilowatt Wärme. Und von daher ist das einfach vorteilhaft. Und wir haben ja gesehen, ihr wart ja in der Klimakammer, wo wir eine Wärmepumpe beschneit haben. Also und selbst in diesen Umweltsituationen produziert sie noch mehr Wärme, als sie in Strom reinkommt.
Mhm. Also würdest du sagen auch, dass die Leute da draußen, die vielleicht auch drüber nachdenken, sich eine Wärmepumpe zuzulegen, vielleicht auch mit den falschen Fakten konfrontiert sind?
So ja, ein bisschen. Definitiv. Ne? Wir haben ja gesehen, es wird ja immer diskutiert, einmal die Lautstärke, die heutigen Wärmepumpen, das war früher teilweise der Fall, dann pfiffen die laut. Die heutigen Wärmepumpen sind viel leiser. Wir waren ja eben auch in der Akustikkammer, wo wir das messen und wo eben auch gerade entwickelt wird, dass störende Frequenzen nicht da sind. Von daher ist das etwas, wenn das auf reinen Fakten diskutiert, eine andere Entscheidung ist, als teilweise das der Fall ist. Wir hatten ja auch gesagt, muss ich warten oder nicht bei einer Wärmepumpe? Die Förderungen in Deutschland sind derzeit sehr gut. Die Technologie ist ausgereift. Das ist ja keine neue Technologie. Man hätte ja den Eindruck, es ist eine neue Technologie. Wir machen das seit 2006. Das ist eine ausgereifte Technologie.
Ja. Und genau, man muss nicht warten, sagst du, weil, also warum warten die Leute draußen, glaubst du?
Die sind verunsichert. Die sind verunsichert wegen, also jetzt in Deutschland, wegen komplexer Gesetzgebung natürlich, auch wegen teilweise Diskussionen, die nicht an den Fakten sind. Es wird ja auch häufig gesagt, wartet noch ab und dann die werden billiger. Also ich glaube nicht, dass sie deutlich billiger werden, aber die Wärmepumpe, die Hardware selber ist ja der kleinere Teil bei einer Installation. Du hast eine Gesamtinstallation von einem Heizungssystem. Das wird ja in der Regel, wenn ich das mache, auch mit Wallbox und so weiter, mit einer Renovierung des Hauses gemacht. Und da ist die Wärmepumpe nur der kleinere Teil. Und dann ist meine Frage immer, glaubst du denn, dass in 3 oder 5 Jahren die Lohnkosten des Installateurs günstiger sind als heute, weil das ist der Großteil bei einer Installation. Und dann kommen die Leute schon ans Grübeln. Ne?
Ja.
Und mein größtes Learning war eigentlich eben, ich habe mir die Frage ja dir auch gestellt, als wir diesen Rundgang gemacht haben. Und wir stehen jetzt selber gerade vor der Entscheidung. Und für mich war eigentlich klar, wir brauchen vorher irgendwie eine PV-Anlage, sonst macht die Wärmepumpe gar keinen Sinn. Ich wurde jetzt eines Besseren belehrt. Vielleicht magst du das auch noch mal kurz allen dort draußen, die zuhören, schildern, warum du gesagt hast, doch, es macht auch Sinn, ohne eine PV-Anlage vielleicht, die man gleich mit installiert.
Ja, also das eine ist, weil, wie gesagt, die Wärmepumpe der Umwelt die Energie entzieht, die Wärme entzieht und man deshalb effizienter ist, als wenn man direkt heizen würde. Photovoltaik ist grundsätzlich natürlich nicht schlecht, will ich jetzt auch nicht gegenrechnen reden, aber es ist keine Bedingung für eine Wärmepumpe. Ich habe bei mir zu Hause Photovoltaik auf dem Dach, da passte aber nicht so viel drauf, dass ich jetzt das ganze Haus und die Wärmepumpe damit betreiben kann. Ich habe also die Photovoltaik für den normalen Strom im Haus und die Wärmepumpe dann mit dem Wärmepumpenstromtarif. Der ist günstiger in der Regel als der normale Stromtarif. Und die Entwicklung geht wirklich dahin, dass man die intelligent, heute heißt das ja auf Neudeutsch smart, steuert. Das heißt, gibt dort auch immer mehr Tarife, die Energiekosten, den Strompreis anpassen. Das heißt, in Zukunft wird man dann heizen, wenn der Strom günstiger ist am Tag. Dadurch ist es dann effizienter, vielleicht als wenn man sich eine große Photovoltaik noch aufs Dach macht. Also da ist unheimlich viel derzeit in Bewegung im Markt. Also deswegen, wie gesagt, eine extrem spannende Branche.
Ja.
Also ich werde jetzt definitiv mal nach heute darüber nachdenken, ob doch die Wärmepumpe schon Sinn macht, obwohl ich vorher gedacht habe, macht noch gar keinen Sinn. Vielleicht hat das definitiv den einen oder anderen.
Ich werde da mal einen Kontakt herstellen. Ich werde da mal einen Kontakt herstellen.
Ja, nicht schlecht. Also danke dir für den kleinen Exkurs. Ist ja immer ganz wertvoll, wenn man jemanden wie dich da hat, dann auch mal über die Themen zu sprechen. Die meisten Leute, die mir schreiben, fragen auch extra danach. Also kannst du nicht die Leute nochmal einladen und auch über ein Thema sprechen, nachdem man das Porträt gemacht hat? Haben wir es schon ein bisschen kombiniert. Zurück trotzdem zum C-Level. Was sind denn, wenn du jetzt auch rückblickend auf deine Zeit im C-Level schaust, deine Tipps und Learnings und vielleicht auch handfeste Sachen, die du jetzt im Alltag auch anwendest, wo du sagen könntest, das wären Impulse, die ich geben kann für alle, die zuhören und auch entweder mal im C-Level arbeiten wollen oder schon sind?
Ja. Also was für mich wichtig ist, in der Position C-Level, gerade als Rolle des CFOs, ist, dass man das kaufmännische Gewissen ist des Unternehmens und auch eine gewisse Aufgabe hat, Entscheidungen zu challengen. Also ich nehme da jetzt nicht immer ein Ja oder Nein bedingungslos hin. Und das hat nichts zu tun mit Misstrauen, sondern ich finde, dass man besser wird, wenn man Sachen auch mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Und dieses manchmal ein bisschen provokative Austausch, das Challengen, das würde ich wirklich empfehlen. Man hat ja manchmal so ein Aha-Erlebnis, wenn man irgendwo auf einem Workshop-Seminar ist. Ich habe vor vielen Jahren, das war Ende der 2000er mal diesen Bertrand Picard in einem Vortrag von ihm gehört. Bei Picard denken ja viele an Star Trek. Das war der Abenteurer. Man hat vielleicht noch dieses Bild vor Augen mit diesem Ballon, dieser riesige Ballon, mit dem er die Erdumkreisung gemacht hat und auch mit dem Solarflugzeug. Und er hat dann berichtet, dass nach einer Ballonfahrt, nach der Landung, hatte er festgestellt, dass er fast keinen Brennstoff mehr hatte, Flüssiggas, nur noch 40 Kilo. Okay. Er hat gesagt, wenn ich das nächste Mal mache, dann möchte ich unabhängig von fossiler Energie sein. Und dann hat er dieses Solarflugzeug, Solar Impulse, entwickelt. Mhm. Und ich weiß nicht, du das noch so vor Augen hast, das ist ja ein Riesenteil, hat eine Flügelspannweite von über 60 Metern, ich glaube 63. Das ist ungefähr ein Airbus A340. Wiegt aber unter 2 Tonnen. Mhm. Und dann ist er mit der Idee zu den Flugzeugbauern gegangen. Und die haben alle gesagt, das geht nicht. Mit dem Material, die Flügelspannweite, das funktioniert nicht. Und dann hat er erzählt, dann ist er zum Bootsbauer gegangen, das ist dasselbe Material. Und der wusste nicht, dass das nicht geht. Und deswegen hat er eben das dann gebaut. Und das war wirklich so ein Moment, denke ich, der bei mir so einen Klick gemacht hat und wo man dann auch als C-Level einen Beitrag leisten kann, dass man sagt, geht nicht und dann Challenge und neue Wege sucht. Ich denke, das ist was wirklich Wichtiges in der Kernfunktion des C-Levels.
Mhm. Siehst du dich auch als Strategy-Sparing-Partner, also für den, ich weiß nicht, CEO wird wahrscheinlich maßgeblich bei euch die Strategie machen. Ja. Bist du da auch Strategie-Sparing-Partner, weil du natürlich schon die Operationalisierung der Strategie im Kopf hast, auch finanziell etc.?
Nein, auf jeden Fall. Also wir machen das hier wirklich gemeinsam im Strategieprozess. Wir haben auch regelmäßig Strategie-Meetings. Die machen wir tatsächlich zu viert mit allen vier Geschäftsführern. Und dann meine Controlling-Abteilung macht dann auch gemeinsam mit der Strategieabteilung den Businessplan und der basiert dann eben auf den strategischen Maßnahmen, die wir vorher gemeinsam beschließen. Also das finde ich auch unglaublich spannend.
Cool. Ja, hast du noch irgendwelche Tipps vielleicht auch für Karriere? Also wir haben zwar meistens Leute auch hier, die selber im Top-Level-Management sind, das nehme ich zumindest aus den Nachrichten. Also schreib mir gerne mehr Nachrichten, damit ich weiß, wer hier zuhört. Das ist natürlich immer nicht so leicht bei so einem Format. Aber es gibt auch viele, die zuhören, die da mal hinwollen. Hast du da auch noch Tipps?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man sollte sich früh klar werden, was man möchte, welche Tätigkeit man möchte. Mhm. Also ich habe auch viele Ärzte im Freundes- und Bekanntenkreis. Und wenn ich erzähle, wie die als Chirurg arbeiten und dann sagen, ja, das war, da habe ich wieder im Blut gestanden und denen das Spaß macht, das wäre nichts für mich. Ne? Das ist toll und die retten Leben, das finde ich unglaublich toller Beruf, aber das wäre definitiv nichts für mich. Also man muss sich schon überlegen, welche Tätigkeit passt zu mir. Ich meine, das hört man ja oft. Ich denke, was aber auch wichtig ist, ist, dass man sich im Klaren sein sollte, welche Hierarchieebene, welche Karrierestufe will ich überhaupt haben. Ich meine, du machst jetzt hier immer C-Level, aber das heißt ja nicht, dass man nur, wenn man C-Level ist, glücklich ist. Correct. Von daher sollte man sich auch fragen, welche Art der Verantwortung möchte ich denn übernehmen? Weil sowohl Überforderung als auch Unterforderung helfen nicht. Und das ist etwas, was ich in den Diskussionen nicht so häufig sehe. Also was man machen will, wo man hin will, ja, aber dass man sich auch klar werden muss, bis zu welcher Hierarchieebene willst du eigentlich kommen? Deswegen sage ich auch immer, sowohl in diesen Talentmeetings, die wir intern haben oder auch mit meinen Mentees, ich habe jedes Jahr zwei Mentees, also überlegt euch, was euch beruflich glücklich macht. Das ist der erste Tipp. Und dann der zweite Tipp ist, und dann müsst ihr überlegen, was braucht ihr denn, um dahin zu kommen? Man kann das jetzt nie über 20 Jahre planen, das konnte ich auch nicht. Aber was ist der nächste und vielleicht der übernächste Schritt, damit die Wahrscheinlichkeit, dass man das erreicht, höher ist. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt hatten wir eben schon angesprochen, dann kämpft für euer Ziel mit Leidenschaft. Ich denke, das ist wichtig. Und die Frage, die du eben sagst, die diskutiere ich wirklich auch regelmäßig mit meinen Mentees. Und dann ist auch noch ein anderer Punkt, das ist vielleicht jetzt ein bisschen nüchtern als Finanzer. Ich sage dann immer die Frage, wenn es darum geht, soll ich diesen beruflichen Schritt machen oder nicht? Dann ist meine banale Frage, erhöht das deinen Marktwert? Mhm. Und zwar deinen externen Marktwert. Mhm. Weil ich möchte nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen verlassen, aber wenn dieser Schritt den Marktwert erhöht, dann ist das auch für uns als Unternehmen gut. Und damit meine ich nicht die Position des Wechselns, weil das ist klar, wenn ich eine Position wechsle, kriege ich in der Regel ja etwas mehr Geld, ob das intern ist oder extern. Sondern wenn du dich in 3 Jahren von der Stelle bewirbst, kriegst du dann deutlich mehr, als wenn du dich in 3 Jahren von deiner jetzigen Stelle bewerben wirst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erhöht es eben nicht den Marktwert und dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Schritt. Das ist etwas, was ich da in der Diskussion immer als Tipp mitgebe. Und dann vielleicht als letzten Tipp, weil du hattest auch schon gefragt, Britta, was ist denn was vielleicht, was man auch anders machen würde oder Stolpersteine. Was ich nicht hatte, war einen Mentor oder einen Sparringpartner in meinem beruflichen Leben. Und das wäre an der einen oder anderen Stelle hilfreich gewesen. Zum Beispiel bei der einen Entscheidung, die im Nachhinein nicht richtig wäre, vielleicht wäre das über einen Austausch mit einem erfahrenen Manager, hätte ich da andere Empfehlungen gekriegt. Deswegen ist meine Empfehlung immer, sucht euch einen Mentor oder zumindest Sparringpartner und deswegen biete ich das auch hier im Unternehmen an. Ah. War allerdings auch vor 20 Jahren, als ich in der Phase war, eigentlich auch noch nicht so üblich, dass man da Mentoring-Programme in den Unternehmen hatte. Aber das sollte man heute wirklich nutzen.
Und es sind ja viele im Podcast, ich bin ja fleißiger Hörer auch natürlich von dem Podcast, die ja auch sagen, sie haben selber auch einen externen Coach oder der für sie ein Sparringspartner ist. Hast du sowas auch?
Nee, also über Coach oder Sparringpartner nicht. Das nicht. Aber was mir wichtig ist, ist der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist tatsächlich wichtig und das mache ich regelmäßig. Gerade auch heute Mittag um 12 war ich mit der Kollegin hier bei uns im Betriebsrestaurant. Das ist etwas, was ich regelmäßig mache. Da hilft mir auch, dass ich eben nicht als Geschäftsführer hier angefangen habe, dass ich eben viele Kolleginnen und Kollegen noch kenne aus dem Betriebssport. Und wenn man dann jahrelang Langhantel zum Beispiel gestemmt hat, abends, dann hat man eine gute Beziehung. Und diese Beziehung, die pflege ich dann noch und gehe dann immer zu zweit mit vielen bei uns im Betriebsrestaurant. Das ist etwas, was ich noch mache, weil das einem hilft. Wie tickt die Belegschaft, auch wie kommt die Kommunikation an? Ne? Dieser platte Spruch, Kommunikation ist das, was ankommt und nicht, was man absondert. Ja. Sozusagen, dass ich dann auch frage, sag mal, wie fandet ihr das? Oder wenn ich auf einer Betriebsversammlung auch mal aufgetreten bin, kam das so rüber, die Punkte? Und das ist unheimlich hilfreich, wenn man da Vertrauenspersonen hat, die wissen, dass ich nicht rumerzähle, wenn sie was sagen und wo auch umgekehrt ich weiß, die laufen dann nicht rum, der Herr Borchers hat gesagt. Und das ist etwas, was für mich sehr wertvoll ist, dass man hier dann noch den Austausch hat.
Du hast ja gesagt, du challengest ja auch selber gerne oder legst den Finger in die Wunde, deshalb auch, das heißt, die challengen dich dann auch wieder zu sagen, okay, wo ist eigentlich, die legen mal bei dir den Finger auch in die Wunde, dass du sagst so, da ziehe ich für mich wieder so Learnings auch raus. Also dein Tipp ist auch, ich sage mal, mit der Belegschaft, um auch selber wieder Tipps für dich selber zu bekommen letztendlich und für dein Handeln.
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist nicht so einfach, wenn man jetzt als Geschäftsführer von außen in ein Unternehmen einsteigt, dann ist es schwierig. Wenn man natürlich als Peer 5 Jahre, also bevor ich Geschäftsführer war, war ich ja 5 Jahre in der vorherigen Position und die Ebene unter der Geschäftsführung waren damals meine Peers und die kenne ich natürlich alle. Und wenn man da eine Vertrauensposition hatte, dann hat man es da natürlich einfacher, den Austausch. Das ist, denke ich, als Tipp nicht umsetzbar, wenn man von außen reinkommt. Was aber umsetzbar ist und was ich auch mache, ist, dass ich mit meinen direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Austausch bin. und da auch ermutige, mir Feedback zu geben. Also auch vor Geschäftsführungsentscheidungen, dann setze ich mich mit meinem Team zusammen und hol da auch mal die Meinung ein. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr das entscheiden? Gerade auch, um da Input zu geben. Und fordere ich aktiv ein, aber da ich das auch so mache und wir das jetzt seit vielen Jahren so machen, brauche ich es auch gar nicht mehr, kriege ich es automatisch. Ne? Und das, denke ich, ist auch wichtig. Ja.
Sehr cool. Hey Stefan, das war echt super bisher. Ich glaube, wer bis jetzt aufmerksam zugehört hat, hat sowohl in den Anekdoten als auch jetzt nochmal im Wrap-up einiges gelernt, einiges an Impulsen auch mitgenommen. Erstmal herzlichen Dank, dass du das alles offen mit uns geteilt hast, weiß ja, ich sehr, sehr zu schätzen.
Gerne, Spaß gemacht.
Ja. Genau, eine Frage habe ich noch, bevor wir, oder beziehungsweise eigentlich zwei, es ist eine Überraschungsfrage und eine, die auch immer hier im Format kommt, das ist, was würdest du machen, wenn du nicht in der Wirtschaft, Industrie wärst, also so in der Corporate-Umfeld, gibt es irgendwelche anderen, ja, weiß nicht, Talente oder Passionen, die du nachgehen würdest? Ja.
Ich habe tatsächlich nach dem Abitur, damals war ja noch Wehrdienst, das heißt, da hatte ich noch ein Jahr Zeit, mir zu überlegen, was ich nach dem Abitur mache. Ich habe geschwankt zwischen Pharmazie und BWL. Und das war so eine 60-40-Entscheidung. Also dann wäre ich jetzt Apotheker wahrscheinlich, das Studium beendet hätte. Hätte mir wahrscheinlich auch Spaß gemacht, auch wenn ich mich in meiner jetzigen Rolle sehr wohlfühle. Und dann, ich finde ja, Sport macht mir auch Spaß. Das heißt, wenn man dann ein bisschen träumen kann, dann wäre so eine Kombination aus Golflehrer und Skilehrer ganz gut.
Und Apotheker.
Aber da mir das zum Golfen das Talent definitiv fehlt, ist das eher eine theoretische Betrachtung.
Okay. Sehr gut. Ja. Spielst du noch Golf? Auch jetzt noch?
Ja, ich spiele seit 20 Jahren tatsächlich. Ah, okay. Ich versuche Golf zu spielen.
So. Okay. Ja, ich war letztens auch mal ein paar Bälle schlagen und mir wurde gesagt, ich habe gute Hebel.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob das so die Aussage ist, wenn man nicht gut schlägt, aber man hat Potenzial so ungefähr. Ich weiß es nicht. Naja. Gut, die letzte Frage, die stelle ich jetzt immer in 2025. Wir haben jetzt ein Podcast-Event schon gehabt, eigentlich steht es erst bevor, weil wir ja jetzt hier im Dezember aufzeichnen, wo wir uns die Frage stellen, wie sieht das C-Level in 2030 aus? Und wir wollen sowohl an der Veranstaltung als auch dann in den folgenden Episoden so ein bisschen eine Persona erarbeiten, die wir dann in 2025 feinschleifen. Wo kommt die her? Was hat die für eine Ausbildung? Wir hatten vorher zum Beispiel das Thema, man muss mal zumindest Management-Erfahrung ein Jahr im Ausland gesammelt haben. Ist es noch notwendig? Ist es vielleicht sogar schon Commodity, weil das jeder hat in 2030? Was sind so ein paar Eigenschaften, die dir jetzt einfach aus dem Bauch heraus einfallen, wie eine C-Level-Person vom Hintergrund, vom Alter, weiß ich nicht, Ausbildung etc. in 2030 aussehen wird?
Ja, weil Hintergrund, Alter finde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich glaube, eine gewisse Erfahrung ist natürlich schon wichtig für Entscheidungen. Für mich ist das tatsächlich das kritische Denken und die Weltoffenheit. Weil viele die normalen Tätigkeiten, meine KI ist in jeder Munde, da wird vieles sicherlich abgelöst von. Aber diese Kreativität, auch disruptives Denken, Challengen, ich glaube, und die Flexibilität dann, das wird sehr wichtig sein. Ich glaube aber nach wie vor, dass ein gewisses Fachwissen auch nicht schadet an der Position. Also eine gewisse gesunde Basis, die sollte schon vorhanden sein. Ich weiß nicht, ob man zwingend im Ausland gearbeitet haben muss. Ich stelle aber jetzt fest, auch im Umkreis jetzt meiner Söhne, ich habe ja zwei erwachsene Söhne, die auch studieren, der Kreis, die Generation, die ist schon sehr international. Und die ist, glaube ich, auch internationaler, als das vielleicht vor 20 Jahren war. Also von daher wird das, glaube ich, eine Normalität sein, dort auf dem C-Level, dass man internationales Denken hat und irgendwelchen internationalen Background, ob das während des Studiums war oder während ein Auslandseinsatz.
Cool. Ja, ich bin gespannt, was wir 2025 noch arbeiten. Danke dir auf jeden Fall schon mal. Und wer weiß, vielleicht kommst du ja auch nochmal dann wieder zu einem Thema. Vielleicht dann können wir die ganze Episode zum Beispiel auch über Wärmepumpen sprechen.
Sehr gerne. Ich bringe dann die Fakten mit.
Ja, super. Also Stefan, herzlichen Dank, dass du da warst. Britta, auch herzlichen Dank nochmal. Erstens natürlich für die Herstellung des Kontakts, dass du das möglich gemacht hast und auch, dass du mitgemacht hast.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Wunderbar. Wer jetzt noch zuhört, wie immer, wir freuen uns immer über Feedback, also direkt auf LinkedIn oder in den Kommentaren. Auf Spotify kann man ja wirklich einzelne Episoden jetzt kommentieren, das ist wunderbar, aber wir haben Britta's, Stefans und mein Profil natürlich auch unten in den Shownotes, also schreibt uns gerne und hinterlasst uns natürlich auch eine Bewertung, das ist immer gut, weil dann wird das Format ein bisschen ja, auf den jeweiligen Plattformen gepusht. Dieser Podcast ist ja nur möglich, ist ja ein Berufshobby, was ich hier betreibe, weil der ganze Podcast von Atreus präsentiert wird. Also, wenn ihr gerade die Fragestellung habt, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen? Das kann entweder eine Ressourcenknappheit sein, das kann aber auch ein Kompetenzprofil sein, was einfach aktuell nicht vorhanden ist oder eben auch nur für einen gewissen Zeitraum benötigt wird, zum Beispiel für Systemeinführungen, Post-Merger-Integrationen, M&A-Projekte. Solche Themen sind da sehr beliebt. Dann kommt gerne mal auf uns zu, gerne auf die Britta oder eben auf mich. Ihr findet alles unten in den Shownotes. Schreibt uns am besten direkt an, bevor ihr euch auf der Website verliert. Ich freue mich auf direktes Feedback und bis zum nächsten Gespräch, Stefan.
Ja, danke. Danke, Britta. Danke, Franz.